Weihnachten 2019 war es dann so, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Es geht nicht. Es geht nicht so weiter. Ich muss daran was tun, um nach Hause zu fahren und mich darauf zu freuen, meine Eltern zu sehen. Und wenn du weißt, okay, jetzt geht's wieder los, jetzt musst du wieder unterdrücken und jetzt hast du wieder die Aufgabe, nicht mehr du sein zu dürfen, das hat mich zu viel Energie gekostet. Das kann ich nicht mehr. Ja, so in der Jugend, so 12, 13, 14, habe ich gemerkt, okay, lustig sein führt dazu, dass Leute dich mögen. Die lachen dann. Und dann kriegst du eine Rückmeldung, die du liebst. Denn die Leute sind dann glücklich und mögen dich. Ich freue mich auch manchmal nur ganz minimal über Erfolge, um dann sofort weiterzumachen, weil ich denke, so, du darfst dich auf nichts ausruhen, es geht sofort weiter.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Überall da, wo ihr Podcast hört und Geschichten lauscht.
Hallo ihr Lieben, meine heutige Gästin ist Autorin. Sie macht Comedy und sehr erfolgreich Podcasts. Mit Anfang 30 hat sie gemerkt, dass sie ein schwieriges und irgendwie auch distanziertes Verhältnis zu ihren Eltern hat, was sie ändern wollte, aber alleine irgendwie nicht geschafft hat und sich daraufhin entschieden hat, eine Psychotherapie zu machen. Darüber und über Identitätsunterdrückung und auch das Lesbischsein spreche ich heute mit Ricarda Hofmann vom Busenfreundin-Podcast.
Benni, es ist mir eine Ehre. Ich muss mich erstmal räuspern.
Ja, guck mal.
Ich habe den ganzen Tag nicht gesprochen, um mir alles aufzuheben, um es heute hier in diesem Podcast zu droppen. Darum musste ich mich gerade räuspern. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, und guck mal, es passt ja dazu. Wir haben gesagt, es ist irgendwie so, es ist immer noch so Erkältungswetter. Wir trinken dazu einfach in meiner Küche hier Zitrone-Ingwer-Tee.
Ja, man muss dazu sagen, ich bin das erste Mal bei Benni und es ist wunderschön. Es ist wahnsinnig schön eingerichtet, hell, gemütlich. Ich hätte auch gern so einen Style, so einen Wohnstyle. Ich habe immer was zu meckern an meiner eigenen Wohnung, weil ich die nicht schön eingerichtet finde und bin immer in anderen Wohnungen, denke mir, auch viel schöner.
Danke.
Bitte.
Also ich dachte, du würdest das jetzt eher sagen, um einzuleiten, dass du gerade selber eine neue Wohnung suchst.
Meine Telefonnummer ist 017, ich suche 2 bis 3 Zimmer. Nein.
Nein, ich freue mich sehr, dass du da bist und Hund Ola auch dabei ist. Ich sage das nur jetzt schon mal, falls er sich irgendwann mal zu Wort melden sollte.
Das ist gut, dass du das machst, ja, weil sonst wäre das vermutlich sehr verstörend, wenn man im Hintergrund irgendwas Komisches hören würde.
Man denken würde, dass du einfach mal losbellst im Podcast.
Genau, nicht nur bellen. Also er macht auch andere Geräusche, die du du musst die auf jeden Fall einordnen dann.
Gut, ich bin gespannt, ob gleich was passiert hinter mir. Du, bevor wir jetzt loslegen mit deiner ganz persönlichen Geschichte, wie immer in diesem Podcast, auch an dich zuerst die Frage, Fenster oder Gang?
Ich glaube, Fenster, wobei ich gestern darüber nachgedacht habe, im Grunde ist es egal. Grund, ich habe so ein bisschen Flugangst beim Start, denke ich immer, okay, das ganze Leben könnte in wenigen Sekunden vorbei sein, wenn der Pilot zu viel getrunken hat, keine Ahnung. Und dann denke ich mir immer so, ist ja im Grunde egal, ob du am Fenster oder am Gang mit einem Sessel am Arsch stirbst. Insofern, ich sag mal so, beim Sterben würde ich gerne noch rausgucken können. Darum Fenster.
Okay. Aber, also was heißt genau Flugangst? Schränkt dich das ein?
Nee, so stark nicht.
Steigst du trotzdem in den Flieger?
Ich steig trotzdem in den Flieger, würde aber mich immer für Bahn entscheiden. Auch wenn es in die USA gehen müsste oder so. Aber letzten Endes ist es nur kalte Hände, Start, bis ich weiß, wir haben die Flughöhe erreicht, die wir erreichen wollten. Und dann ist gut. Und dann Turbulenzen sind nochmal schwierig. Also da habe ich dann auch wirklich, einmal habe ich geweint. Und da habe ich mich so wiedergefunden, so als 31-jährige Frau, die bitterlich weint in der Economy Class. Ich bin nicht Business geflogen oder so. Da hätte ich nicht geweint. Da
wäre mir alles egal. Hättest du schon 5 Gläser Champagner drin gehabt, ne?
Ohne Witz. Da hätte ich nicht geweint. Da hätte ich mich gefreut. Nee, da habe ich wirklich geweint und das war nicht schön.
Aber sag mal, weil ich es ja eingehend schon gesagt habe, du bist jetzt seit knapp 2 Jahren in Therapie, worüber wir jetzt gleich ja noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Aber hast du vielleicht auch innerhalb dieser Therapie mal herausfinden können, woher diese Flugangst kommt?
Du hast eine sehr gute Überleitung gerade gebracht. Respekt, das sind die Profis aus dem Radio. Habe ich nicht tatsächlich.
Was, eine gute Überleitung?
Oder das sowieso nicht. Aber
Aber ich dachte, du hättest in deinem eigenen Podcast keine guten Überleitungen. Nee,
Überleitung aus der Hölle nenne ich sie manchmal, weil ich einfach nicht weiß, wie ich da hinkomme. Nee, habe ich nicht angesprochen, ist aber mal ein Thema, das ich mit meiner Therapeutin tatsächlich besprechen könnte. Aber so schlimm ist es nicht, dass ich es therapeutisch aufarbeiten müsste. Es ist einfach nur sehr unangenehm und ich mag nicht die Kontrolle abgeben. Und das ist auch, glaube ich, ein Thema, was ich jetzt hier heute hier in diesem Zuge dann nochmal erzähle. Aber es ist einfach die Angst, mein Leben in die Hand eines anderen Menschen zu geben.
Ich habe ja gerade so ein bisschen anfänglich schon auch gesagt, was für dich so der ausschlaggebende Grund war, zu sagen, ich hole mir Hilfe, ich mache eine Therapie. Erinnerst du dich aber noch an den Moment oder vielleicht eine Situation, wo dieses Gefühl so stark wurde, zu sagen, ich will das jetzt, ich brauche jetzt irgendwie auch Hilfe, weil ich das alleine nicht schaffe?
Ja, also es ist, ich glaube, ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Es ist immer so ein bisschen, also das Verhältnis zu meinen Eltern ist per se ein gutes. Also meine Eltern lieben mich ohne Ende, ich liebe meine Eltern auch. Aber es gibt eben diesen einen Punkt, der dazu führt, dass wir eine Distanz zueinander haben. Und das ist das Thema Sexualität in Gänze. Meine Eltern haben, glaube ich, nie die Möglichkeit gehabt, sich mit dem Thema auch Homosexualität oder Transsexualität, dem kompletten LGBT-Thema irgendwie zu widmen und haben das immer sehr großzügig ausgespart. Und in meiner Jugend war es auch so, dass dass homosexuelle Menschen, glaube ich, auch so ein bisschen als anders und abnormal deklariert wurden. Und da fing es an, dass ich immer, wenn es ums Thema Sexualität ging oder Pubertät oder was weiß ich, dass ich diese Thematik irgendwie ausgeblendet habe. Das gab es einfach nicht. Und das hat sich so etabliert und manifestiert, dass ich nicht mehr ich war, wenn ich mich mit meinen Eltern getroffen habe oder wenn ich mich heute mit meinen Eltern treffe, merke ich, ich bin nicht wirklich zu 100% ich. Ich bin vielleicht zu 70% ich. Aber es fehlt ein sehr, sehr, sehr wichtiger Teil. Und das habe ich, ich glaube 2019 war das, Weihnachten gemerkt, dass ich diese Distanz, also dass mich diese Distanz oder dieses Verhältnis so viel Energie kostet, Dinge zu verschweigen oder Dinge nicht aussprechen zu dürfen, dass ich gesagt habe, ich kann es nicht mehr. Ich will ich sein. Und gerade bei den Leuten, die dir nahestehen, und das sind ja Eltern in der Regel, habe ich gedacht, ich muss das therapeutisch machen. Es reicht auch nicht, meinen Eltern zu sagen, wir müssen daran arbeiten. Ich wüsste auch nicht, wie. Und Weihnachten 2019 war es dann so, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Es geht nicht. Es geht nicht so weiter. Ich muss daran was tun, um nach Hause zu fahren und mich darauf zu freuen, meine Eltern zu sehen. Und wenn du weißt, okay, jetzt geht's wieder los, jetzt musst du wieder unterdrücken, jetzt musst du Dinge umschiffen, und jetzt hast du wieder die Aufgabe, nicht mehr du sein zu dürfen. Das hat mich zu viel Energie gekostet. Das kann ich nicht mehr.
Aber um welche Themen geht's denn da eigentlich konkret? Weil du ja auch gesagt hast, inzwischen bringst du ja auch deine Freundinnen oder deine Partnerin, die du hattest, irgendwie auch mit. Und es geht ja, ich frage mich, warum du nicht du sein kannst, weil du würdest ja jetzt auch nicht zu deinen Eltern hingehen und sagen, so, mit meiner Freundin sieht Oralverkehr übrigens so aus, sondern es geht ja gar nicht so sehr um die ganz konkreten sexuellen Themen, oder?
Nee, tatsächlich stimmt das. Es geht, also das würde ich sowieso nicht mit denen besprechen, um Gottes Willen, das würde ich nicht mehr aussprechen können. Und meine Eltern haben auch immer meine Ex-Freundin und meine Freundin akzeptiert, aber das war es auch. Und ich glaube, ich in meiner Fantasie habe auch immer die Angst, denen was zuzumuten, womit sie nicht umgehen können. Und das bedeutet, dass ich keine Nähe zulassen konnte vor meinen Eltern mit meiner Ex-Freundin oder mit meiner Freundin. Das fällt mir sehr, sehr schwer, weil ich bin halt dann nicht mehr die ich bin. Ich kann das auch gar nicht ganz schlecht beschreiben. Es ist einfach so, du musst dir vorstellen, sobald du über das Thema Sexualität redest oder reden willst, kommt so eine Mauer hoch und verbietet dir auch nur das Wort Brüste in den Mund zu nehmen. Mhm. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, Brüste und Mund, aber.
Also du bist ja jemand, der prinzipiell den Mund eigentlich auch ganz gut vollnehmen kann.
Das ist das Krasse, dass ich das zwar immer so als Gag sage, dass ich in meinem Podcast das so als dieses Thema therapeutisch aufarbeite, aber es ist ein ganz ernstzunehmender Teil. Es ist wirklich einer der großen Motivationen, warum ich diesen Podcast gemacht habe, weil ich brauchte einen Kanal. Wenn du da nie drüber sprechen kannst zu Hause, dann brauchst du, musst du diesen Kanal irgendwie anderweitig aufbauen. Und das habe ich dann so gemacht. Aber es ist eine therapeutische Maßnahme von mir gewesen. Ist kein anderer, also natürlich auch aus anderen Gründen, aber das war einer der Gründe. Ja, und es war einfach, ist einfach unterdrückt.
Aber die Frage ist ja, vielleicht hast du da so ein bisschen auch in 2 Jahren Arbeit in der Therapie so ein bisschen für dich die Antwort gefunden. Die Frage ist ja, wo kommt es eigentlich her? Also, ne, ja, dass du ja jetzt eben mit Anfang 30 immer noch ein Problem hast, deinen Eltern gegenüber solche Dinge auszusprechen. Hatten die so ein extrem großes Problem mit deiner Homosexualität, als du dich geoutet hast? Oder woher kommt dieses Gefühl in dir?
Also, als ich mich geoutet habe, ich war, glaube ich, Mitte 20. Ich habe studiert und war gerade in den letzten Zügen, glaube ich, meines Masterstudiums. Da habe ich mich mit meinen Eltern getroffen und musste erstmal so 2 Schnäpse trinken, weil ich gedacht, ich hatte mir vorgenommen, ich werde es ihnen heute erzählen. Egal was es wolle.
Egal was kommt oder egal, koste es, was es wolle.
Genau. Egal was kommt. Und habe mir 2 Schnäpse reingepfiffen und habe es ihnen dann gesagt. Und die Reaktion meiner Mutter war, wir tolerieren es, aber akzeptieren es nicht. Bis zu dem Zeitpunkt wusste ich eigentlich so gar nicht, was der Unterschied zwischen diesen beiden Begrifflichkeiten ist. Heute weiß ich das. Und das hat mir damals auch schon echt zugesetzt, weil es einfach wirklich das war, was sie auch empfinden. Sie dulden das oder sie haben es geduldet und es nicht wirklich so akzeptiert, wie sie es hätten tun sollen. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass meine Eltern selber nie nie das Privileg hatten, mit ihren Eltern offen über dieses Thema zu sprechen und die das ja eigentlich für sich einfach auch nicht gesehen haben. Also für die hat das einfach nicht stattgefunden. Und früher war es auch schon so, also so wurde ich zumindest erzogen, dass Homosexualität irgendwie nicht so, das entspricht einfach nicht der Norm. Das hört man den Hund, ne?
Ich habe mich die ganze Zeit gerade gefragt, ob man ihn hört. Also er ist schon irgendwie, ja, aber also mich stört es ja, also mich stört es überhaupt nicht.
Ich hoffe, Ole,
er wollte einfach auch mal seinen Senf dazu geben.
Auch nicht? Ja. Ja, aber sie sind damit selber aufgewachsen, mit der Tatsache, dass das nicht stattfindet, was Schlechtes ist. Und so haben sie es auch weitergegeben.
Aber sag mal, weil du hast ja quasi eine Rolle gespielt, ne? Also ich habe ja vorhin auch schon den Begriff der Identitätsunterdrückung benutzt. Glaubst du, das hat auch ein Stück weit dazu geführt, dass du diesen Job hast, den du heute hast, auch auf Bühnen zu stehen, auch eine Unterhaltungsfigur zu sein, Comedy zu machen?
Zu 100 Prozent. Ich glaube, jeder Mensch, der auf der Bühne steht und irgendwie angeguckt wird oder beim Radio arbeitet, bei 1Live vielleicht, der liebt das ja.
Nein.
Von Menschen gehört zu werden, Feedback zu bekommen. Und ich glaube, jeder Mensch, der das macht, der hat auch irgendwie so eine dunkle Seite an sich. Und ja, ich würde sagen, ich habe irgendwie, glaube ich, so in der Jugend, so 12, 13, 14, habe ich gemerkt, okay, lustig sein führt dazu, dass Leute dich mögen. Die lachen dann. Und dann kriegst du eine Rückmeldung, die du liebst. Denn die Leute sind dann glücklich und mögen dich. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass sie mich vielleicht für andere Sachen nicht mögen könnten. Und das hat mir jetzt so in der Form jetzt, ich hatte nie irgendwie Mobbing-Problematiken bezüglich meiner Sexualität, weil ich das natürlich auch nicht öffentlich gemacht habe oder auch gesagt habe oder mir selber eingestanden habe. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass man dadurch irgendwie ein gutes Gefühl kriegt. Also, dass man das, man wird einfach geliebt oder gemocht.
Bei mir war es immer so dieses Gefühl von, man muss irgendwie mehr geben und man muss mehr machen, total, um geliebt zu werden und anerkannt zu werden.
Ja, aber du hattest doch eigentlich gar nicht so ein großes Problem mit deinem Coming Out, oder? Also innerhalb deiner Familie, habe ich noch im Kopf.
Also bei meinen Freunden war es überhaupt gar kein Problem, da war es alles easy, bei der Familie nicht ganz so. Also meine Mutter hat das schon auch erst mit zu hadern gehabt, sie dachte immer, ich wäre schwul, dann hatte ich 2 Jahre eine Freundin, dann dachte sie, oh mein Gott, der Junge ist geheilt. Und dann hat sie das tatsächlich schon auch erst beschäftigt. Also die ist ja da heute wirklich völlig fein mit.
Ja.
Mein Vater hat das nicht so gut aufgenommen damals. Der war auch eher so wie deine Eltern. Mhm. So dieses, ich akzeptiere das, aber ich toleriere das nicht.
Mhm,
nein,
umgekehrt.
Andersrum. Umgekehrt. Ich toleriere das, aber ich akzeptiere das nicht.
Bis vor ein paar Monaten hätte ich das aber auch noch verwechselt, ja.
Ich weiß noch, der hat damals auch gesagt, als mein Ex-Mann und ich ihm gesagt haben, dass wir heiraten, hat er gesagt, könnt ihr ja machen, aber ich will eigentlich nicht, dass ihr die gleichen Rechte bekommt wie heterosexuelle
Paare. Das ist
hart.
Das ist wirklich hart. Mein Vater hat mir mal gesagt, ja, aber ein Kind muss eine Mutter und einen Vater haben. Alles andere ist wieder die Natur.
Hm.
Und das sind so Dinge, da denke ich mir, also das sollte, also das war schon, also das ist wie so ein Schlag ins Gesicht, ne?
Ich meine,
bei
sagen,
dir wahrscheinlich ähnlich.
Total verletzend eben, ne? Und das sind so Verletzungen, die man dann, glaube ich, mit sich rumträgt und eben in sich immer das Gefühl hat von, ah ja, stimmt, ich bin widerlich, ich bin abnormal, ne? Das, was ich mache, wird
ja,
halt.
Ja, und das ist ja die Interpretation von einem selbst. Das sagt, also meine Eltern haben mir das nie gesagt, ich sei abnormal oder so, aber die, auf eine indirekte Art. Mhm. Und ich glaube, da, wenn du dich dann mit dir beschäftigst, ich habe so viele Nächte wachgelegen und geweint als Kind, weil ich dachte, alle haben, oder nicht als Kind, als Jugendliche, weil ich gedacht habe, irgendwie, die haben jetzt alle eine Freundin oder einen Freund, die aus meiner Stufe, und du findest einfach niemanden, du bist einfach irgendwie komisch, du bist anders. Und der Gedanke, vielleicht bist du ja auch lesbisch, den habe ich nie zugelassen. Hätte ich damals gewusst, dass es, keine Ahnung, so Girls wie bei Princess Charming gibt oder Kristen Stewart oder wie sie alle heißen, hätte ich gesagt, natürlich, klar, ich stehe auf Frauen. Aber das war eine heftige Zeit. Also es ging mir da echt nicht gut. Und je öfter ich auch drüber rede, auch wie in solchen Rahmen wie hier, desto klarer wird mir, dass das viel dazu beigetragen hat, dass ich heute eine Therapie machen muss. Und auch gerne mache.
Was ja ein Stück weit gedauert hat, ne? Mhm. Also es ist ja immer so, dass man nach einem Coming-out sich erstmal ein bisschen freier fühlt und erstmal so ein Stück weit auch so einen Aufschwung bekommt und man erst, wir beide ja Jahre oder Jahrzehnte ja fast schon später erstmal merkt, was das für Auswirkungen hat, ne? Wir haben ja beide mit einem ähnlichen Alter, Anfang 30, eben mit der Therapie begonnen.
Voll.
Es ist bei uns beiden die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie.
Wow, du hast es einwandfrei ausgesprochen.
Genau, das heißt, ich weiß, was da passiert, aber willst du, weil ich glaube, dass das nicht alle wissen, was das genau bedeutet, willst du vielleicht einfach nochmal erklären, was du da tust innerhalb dieser Sitzungen?
Also es ist total einfach und so habe ich mir das auch nicht vorgestellt. Ich dachte, man geht da hin, macht das 3 Monate, dann ist man geheilt, so wie das beispielsweise deine Mutter dachte, als du eine Freundin hattest. So ist das aber gar nicht. Also meine Therapeutin und ich sitzen uns einfach gegenüber oder inzwischen sitzt sie sogar hinter mir und ich liege und fragt mich, wie mein Tag so war. Einfach. So starten wir eigentlich immer ins Gespräch und ich erzähle und habe natürlich auch so ein paar Themen, die ich grundsätzlich bearbeite, sei es Job, Beziehung etc. Und sie stellt mir Fragen, warum ich so und so reagiert habe. Und faktisch bin ich oder sollte man, das hilft, sehr, sehr ehrlich bei ihr. Also ich sage Dinge, die ich vielleicht so nicht im Job oder meiner Partnerin sagen würde, weil ich weiß, wir arbeiten daran, die Frage zu beantworten, was sind die Muster und warum geht es mir manchmal nicht gut, so wie es mir geht. Deswegen, also wir versuchen einfach grundlegend, beziehungsweise in so einer Form der Therapie lernt man sich einfach gut kennen, indem man immer wieder einen Schritt zurückgeht und dann ja sich hinterfragt, warum man welche Entscheidung aus welchen Gründen getroffen hat.
Also man guckt eigentlich ganz klar auch nochmal, daher kommen ja die Muster immer wieder auf die Kindheit, auf die eigene Kindheit.
Ja.
Ne? Was haben Eltern getan oder nicht getan? Ja. Da geht es gar nicht um verurteilen oder irgendjemandem den schwarzen Peter zuschieben. Mhm. Aber ganz klar ist ja, jedes Verhalten unserer Eltern, während wir Kinder sind, hat einen Impact auf uns. Ne?
Ja.
Und das sind dann Muster, die wir abspeichern und eben bis ins Erwachsenenalter genauso quasi immer wieder abrufen. Ne?
Läuft das bei dir auch so ab oder hast du eine andere Vorgehensweise? Also
nee, wir sitzen uns tatsächlich gegenüber. Also
okay.
Genau, wir sitzen uns in 2 Sesseln gegenüber und ich quassel meistens einfach direkt drauf los. Also es geht bei mir meistens gar nicht so sehr darum, wie ist heute mein Tag gewesen, sondern ich habe irgendwie schon oft meistens ein Thema, was mich irgendwie beschäftigt hat. Ich gehe einmal die Woche Und dann ist immer irgendwas, was einen im Laufe der letzten Woche so beschäftigt hat, worüber ich dann nochmal reden will.
Magst du deinen Therapeut oder hast du eine Therapeutin?
Ich habe eine Therapeutin. Und? Liebe Grüße an dieser Stelle.
Ja,
ich kann jetzt vielleicht auch nichts anderes sagen. Ich mag sie tatsächlich sehr, sehr gerne. Ja. Ich mochte sie von Anfang an.
Ja.
Und
das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Du musst den, da muss die Chemie auch stimmen.
Und das hat nichts mit Qualifikation oder mit Können zu tun, sondern die Chemie muss stimmen, dass du dich öffnen kannst.
Absolut.
Und dass du eben das, was du sagst, so ehrlich sein kannst.
Oh, ja.
Ne? Dinge einfach raushauen, wo du dich vielleicht vor Freunden, vor Kollegen, vor der Partnerin schämen würdest,
Absolut.
Das so auszusprechen.
Ja,
ne?
Aber das ist grundlegende Voraussetzung, um dann wirklich an Themen arbeiten zu können. Ich hatte am Anfang, habe ich das nicht gehabt, da habe ich selbst meiner Therapeutin noch irgendwas vorgespielt und sie sagt, sie können aufhören mit den Jokes, wir können hier ehrlich reden. Und dann wollte ich sie noch irgendwie mithilfe von lustigen Sachen, glaube ich, so von den grundlegenden Problemen weglotsen, aber no chance. Die können das direkt sehen. Therapeuten und Therapeutinnen sind einfach darauf geschult. Die wissen, wann eine Mauer hochgeht. Ja, aber das kann die. Ich mag die auch sehr gerne, meine Therapeutin. Ich versuche, sie kennenzulernen und sie gibt mir da aber auch kein Futter, ne? Wenn ich sage, na, geht's für Sie in den Urlaub? Wieso denken Sie das? Ja, aber weiß ich nicht, ich möchte bestimmt auch mal in Urlaub fahren. Wie kommen Sie denn jetzt da drauf?
Weil wir uns die nächsten zwei Wochen nicht sehen, vielleicht.
So, und ich denke mir immer, oh Mann, das ist so alles, so entsteht doch kein Gespräch. Also sie, aber das ist okay. So, das ist ihr Style und jeder hat ja seinen anderen Style.
Naja gut, es geht ja auch nicht um sie, ne? Es geht eben um dich und es geht nicht um ein, wir plaudern mal nett und Smalltalk, wie man das vielleicht in einem Café machen würde, sondern es soll ja wirklich in die Tiefe gehen. Gibt es ein Thema oder eine Erkenntnis aus den letzten zwei Jahren deiner Therapie, die dich besonders aus der Bahn geworfen haben oder dich besonders überrascht haben?
Ja, ich glaube, ein Muster, was bei mir, glaube ich, allgegenwärtig ist, dass ich mit mir nie so wirklich zufrieden bin. Und das ist eine Sache, die erschreckt mich manchmal, weil das ist eine Sache, die ich gerne hätte, an der ich gerne arbeiten würde. Ich finde, Zufriedenheit mit sich ist so viel wert, dass man sagt, ey, alles cool, ich mache hier was und es macht mir Spaß und es funktioniert oder wie auch immer, es funktioniert mal nicht. Ich habe so eine Art Fass ohne Boden. Ich freue mich auch manchmal nur ganz minimal über Erfolge, um dann sofort weiterzumachen, weil ich denke, so, du darfst dich auf nichts ausruhen, es geht sofort weiter. Und ich denke, das ist auch so ein Teil davon, alles kommt ja wieder zusammen, ne, wenn man es dann mal so sieht, dass es auch damit zusammenhängt, dass ich das Gefühl habe, oft nicht zu genügen. Dann darf man sich nicht auf irgendwas ausruhen, sondern muss immer weiter performen und leisten. So war das im Übrigen in der Schule bei mir auch schon. Ich habe ein relativ schlechtes Abi, also das heißt relativ schlecht, aber ich habe mich angestrengt und hatte 2,9.
Oh ja, gut, aber es ist...
aber ich habe mich nicht angestrengt.
Ich möchte nicht genau sagen, was ich für einen Abischnitt hatte, aber er war schlechter. Okay. Beruhigt dich das
aber
auch nochmal.
Aber vielleicht hast du gar nichts gemacht dafür.
Also ich glaube, ich habe in der Situation damals immer gesagt, dass ich ganz schrecklich viel gemacht habe. Und rückblickend glaube ich, wenn ich mich einfach ein bisschen angestrengt hätte und ein bisschen was gemacht hätte, dann hätte das Abi, glaube ich, besser aussehen können.
Und ich habe viel geleistet, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt viel tun und habe es auch nur, also was heißt nur, aber so. Wie kam ich jetzt dahin? Genau, und habe schon in der Schulzeit einfach viel getan, um gesehen zu werden von meinen LehrerInnen.
Lernst du denn da bei all diesen Dingen in der Therapie nur Dinge über dich und auch über die Beziehung zu deinen Eltern, weil das war ja für dich so ein bisschen der Grund, warum du überhaupt dahin gegangen bist, sondern lernst du auch Dinge in Bezug auf Freundschaften, Partnerschaften, den Job?
Ja, ich glaube, dass das eine bedingt das andere. Wenn du viel über dich lernst und über deine Vorgehensweise und deine Muster und deine Haltung, dann kannst du auch viel über deine Beziehungen, sei es freundschaftlicher oder romantischer Natur, lernen. Ich glaube, dann kannst du auch verstehen, wieso vielleicht Beziehungen irgendwie schwierig waren in der Vergangenheit oder Freundschaften so und so sind oder auch Muster haben. Ich glaube, das eine, das bedingt das andere.
Haben deine Freunde das Gefühl oder dir gespiegelt, dass du dich verändert hast in den letzten zwei Jahren? Hast du vielleicht sogar Freunde aussortiert aus deinem Freundeskreis?
Meine beste Freundin hat mir das letztens noch gespiegelt tatsächlich. Die hat gefragt, seit wann bist du denn so ein Gandhi geworden? Das hat sie O-Ton zu mir gesagt, weil ich...
Gandhi im Sinne von...
Mahatma.
Ja, ja, nein, das ist mir schon klar. Aber im Sinne von, also darauf erpicht, dass alle Menschen gleich sind und für Frieden zu kämpfen und so, ja, so einen inneren Frieden und eine innere Ruhe zu haben, oder wie?
Ich glaube, weil ich im Vorfeld, also früher vor meiner Therapie, glaube ich, sehr impulsiv war und gar nicht so diese Diplomatie an den Fokus gestellt habe. Und mit der Therapie habe ich gelernt, Dinge aus mehreren Perspektiven zu sehen und milder mit meinem Umfeld und mit mir umzugehen. Und das tut richtig gut. Erfolg hört sich immer blöd an, aber es ist ein Fortschritt auf jeden Fall merklich in mir selbst. Aber ich will jetzt das Thema mit meinen Eltern noch intensiver angehen. Also ich will jetzt anfangen, mich mit der Thematik zu beschäftigen, das mit denen zu besprechen. Und da hatte ich anfangs meiner Therapeutin einen Vorschlag gemacht, hey, wie wäre es, wenn da einfach so ein Moderator ist? Wir können ja mal Bailey Bauerdick fragen, ob der Lust hätte zu moderieren zwischen meinen Eltern und mir. Möchte niemand machen.
Kommt auf das Honorar an, würde ich sagen.
Das wird ein Einfamilienhaus auf jeden Fall, solange mir das dauern wird. Aber das will sie genau nicht. Also sie möchte mich quasi bereit machen, dass ich das selber führe und in der Lage bin, meinen Eltern mitzuteilen, was mich belastet und was mich traurig macht. Und ich kann auch keine Emotionen zulassen bei meinen Eltern. Ich bin da wie ein Eisklotz. Ich bin ganz anders. Also ich weine auch vor Freunden und vor meiner Partnerin. Das ist mir alles Wurst. Hauptsache ich bin ich. Aber da bin ich halt nicht ich. Und sich darauf vorzubereiten, das ist ein großer Step jetzt. Das wird mich viel Energie kosten, aber ich muss das mit meinen Eltern besprechen, weil ich möchte einfach nicht sagen, in 10, 20 Jahren, ich hätte mit denen reden sollen, ich hätte das klären können. Ich will mir das nicht sagen. Meine Eltern waren immer ultra toll zu mir und die haben viel investiert und viel Liebe investiert. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das kann ich denen damit zurückgeben, indem ich mich damit befasse. Auch so, ich würde am liebsten, würde ich das gar nicht thematisieren, ich würde am liebsten wegrennen vor dem Thema. Aber es muss, ich glaube, es muss wehtun, damit es wieder besser wird. Und einmal muss es raus. Und das ist
für dich hat's, also dir hat's schon wehgetan, ne? Also im Gefühl und auch in Therapiesitzungen sicherlich, aber es muss halt deinen Eltern auch leider wehtun, ne?
Yep.
Also, weil du vorhin auch irgendwann mal gesagt hast, ich glaube, das ist ganz oft bei LGBTIQ-Menschen, dass sie sich mehr verantwortlich für ihre Eltern fühlen und dass es denen gut geht als einem selbst. Ne?
Ist so.
Dieses,
ich will nicht,
dass die Nachbarn über uns reden oder ich will nicht, dass meine Mutter denkt, oh Gott, mir widerfährt was Schlimmes oder ich kriege keine Enkel oder so. Also wir sind immer darauf erpicht, die Verantwortung für unsere Eltern zu übernehmen.
Absolut.
Aber that's not our job. So. Und dann muss es halt einfach auch mal wehtun. Ne? Also,
genau, aber das ist genau das Thema, warum ich immer Angst habe, denen zu viel zuzumuten. Ich will die vor Dingen schützen. Und irgendwie muss ich die auch vor mir schützen, so letzten Endes. Weil ich, also das ist immer noch so dieses Mindset, was ich habe. Ich möchte denen nicht wehtun, in dem, wie ich bin. Und das ist eine schlimme Sache, weil du solltest deinen Eltern nie wehtun müssen, weil du bist, wie du bist. Aber das denke ich oder dachte ich und bin jetzt auf dem Weg zu wissen, dass ich das lange dachte. Und daran muss man jetzt arbeiten. Aber es wird vielen so gehen, weißt du? Ich glaube, wir haben letztens, kann man ja kurz an dieser Stelle sagen, wir waren in einem Podcast mit einer Kollegin Katrin. Und da habe ich nochmal gedacht, krass, Benny hat so ähnliche Sachen wie ich durchgemacht. Und das wird ja nicht nur der Einzige sein, der genau an diesem Punkt gerade in seinem Leben ist, dass diese Therapie auch wie so ein, ich nenne es immer, drittes Coming-out ist vor sich selbst. Das hast du so geil gemacht. Hast du das formuliert? Ich habe da noch Tage drüber nachgedacht, als du das gesagt hast. Und das, ich habe gerade mein Coming Out, glaube ich, so vor mir selbst.
Ja, weil man sich...
Und in diesem Podcast hier.
Weil man sich nochmal selbst ganz anders kennenlernt. Ne? Mhm. Und zwar so richtig. Beim ersten Coming Out ist zwar so vermeintlich die Fassade gefallen der Sexualität oder der sexuellen Orientierung, aber jetzt hat man ein viel stärkeres inneres Coming Out, ne? Dass
total.
Man wirklich merkt, wer man eigentlich ist und wer man sein will.
Und ich kann das wirklich nur jedem und jeder empfehlen, Wenn ihr die Möglichkeit habt, eine Therapie zu machen, es ist ja schwierig in der heutigen Zeit noch. Mal gucken, was in den nächsten Monaten und Jahren passiert.
Wie lange hast du gewartet auf deinen Therapieplatz?
6 Monate. Das ging zügig, ne?
Ja. Ja, das ist ja für Kölner Verhältnisse quasi, ja, das ist schon Wahnsinn, ne? Mhm. Das muss man auch wissen, das ist auch Teil der Wahrheit, dass man eben auf solche Plätze leider auch heute immer noch so lange warten muss.
Ich habe vorletzte Woche mit Ricarda Lang im Podcast gesprochen, mit der Vorsitzenden der Grünen, und habe ihr das genau gesagt, auch, dass es viele Menschen gibt, die auch insbesondere der LGBT-Community, die echt ein Problem haben und das aufarbeiten müssen, weil es erschwerte Bedingungen einfach sind, seine Identität zu leben. Und da hat sie auch nochmal gesagt und darauf hingewiesen, dass das natürlich auch eines ihrer großen Punkte ist, dass im Koalitionsvertrag auch, oder ist ja schon verankert, mehr Therapieplätze zu ermöglichen. Aber das ist unumgänglich. Das ist so wichtig für Leute, die Absolut. Dieser Community angehören.
Weil es gibt eben aktuelle Studien oder also ne, wissenschaftliche Studien, die belegen, dass LGBTIQ-Menschen häufiger in Therapien sind und ja eben auch häufiger an Depressionen oder Burnout oder auch an Suizidgedanken ja quasi leiden, muss man ja fast schon sagen. Hey Ricarda, ich freue mich voll, dass du so offen darüber gesprochen hast heute.
Ich habe mich auch gewundert, aber ich habe dir im Vorfeld gesagt, du wirst es schaffen, dass ich das alles mal so rauslasse. Es war auch ein Stück Therapie heute hier mit dir.
Es ist ungefähr auch die gleiche Länge. Also meine Therapiesitzungen sind so roundabout 50 Minuten.
Meine auch, aber dann ist auch sofort Schluss, ne? Also dann wird da auch sofort der Stift fallen gelassen bei mir.
Also man muss ja das noch vielleicht nochmal sagen, Therapiesitzung ist oft Impulsgeber. Da werden Gedanken losgetreten oder Fragen gestellt, die man versucht, sich selber zu beantworten, die man in diesen Sitzungen vielleicht manchmal nicht beantworten kann. Voll. Aber Prozesse, die Tage drauf oder in den nächsten Tagen dann erst quasi lostreten. Und ich habe so ein bisschen immer den Wunsch, dass das auch in diesem Podcast passiert, dass Menschen das hören, vielleicht mal mitnehmen, damit in Resonanz gehen mit Gedanken und da einfach nochmal vielleicht drüber nachdenken und
ich finde es wunderbar, wie du Fragen stellst und wie du zuhörst. Und ich finde deine Art und Weise, wie du auf Menschen eingehst, mega. Und ich glaube, das ist immer Grundvoraussetzung für gute Gespräche. Und das hast du, also zumindest bei mir heute, auf jeden Fall geschafft, dass ich gerne dich an meinem inneren Leben hab teilhaben lassen.
Wie schön, da freue ich mich sehr. Ich gebe das Kompliment gerne zurück, weil ich ja andersrum eben auch schon mal bei dir gesessen habe.
Könnt ihr auch gerne mal hören, diese Podcast-Folge mit Benny Bauerdick. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, welche Nummer.
Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass sie Bube auf Bube stinkt heißt, weil das war eine Mau-Mau-Regel meiner Oma ja. Man durfte ja bei Mau-Mau nicht Bube auf Bube legen. Und das, ich gehe davon aus, dass das mit Homosexualität zusammenhängt, weil Bube auf Bube, wissen wir alle, ja, das kann durchaus mal stinken. aber da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ich nehme dieses Kompliment total gerne an und um bei diesem Bild zu bleiben.
Stift gefallen.
Lasse ich jetzt einfach den Stift fallen und dann ist auch vorbei. Ich hätte zwar noch 1000 Fragen, die ich gerne stellen wollen würde, aber...
Wir machen einen eigenen Podcast jetzt. Wir machen einfach einen Therapie-Podcast. Wir lassen das Mikro laufen, während wir Therapeuten... Das wäre auch mal gut. Das wäre sehr gut gefiltert.
Ja.
Nee, das machen wir, wenn nichts mehr geht.
Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Bei dem Konzept wäre ich nicht dabei, aber ich wünsche dir alles Gute
lieber nicht dafür.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Über das Leben, Liebe, Kummer, den Tod, Selbstzweifel und Ängste. Wünsche, Anregungen, Fragen, Kritik oder Ideen? Immer her damit. Über Instagram oder per Mail an post@bennybauerdick.de.